ihr Lieben, schön euch zu sehen. Der treue und mutige Rest der FEG Lörrach. Für die es nicht heißt, an Pfingsten im Kalender steht, dass man automatisch nach Südfrankreich fliehen muss, sondern auch in Deutschland bleiben darf. Schön, dass ihr hier seid, schön euch zu sehen. Aber Pfingsten, also ich gönne jedem seinen wohlverdienten Urlaub, keine Frage, jeder darf nach Südfrankreich, geht ruhig, aber kommt auch wieder einfach. Pfingsten. Wenn du jetzt auf die Straße gehen würdest und Leute fragen würdest, was ist eigentlich Pfingsten, was feiern wir da eigentlich? Wie viele Leute denkt ihr, würden euch eine Antwort geben können? Die wenigsten wahrscheinlich, oder? Also ein paar Leute würden vielleicht noch hinkriegen, was Ostern und Weihnachten bedeutet, aber bei Pfingsten, da wird es schon richtig dünn. So, wenn du Glück hast, findest du vielleicht ein paar Christen, die dann sagen würden, ja irgendwie sowas mit dem Heiligen Geist. Also irgendwas pipapo um den Heiligen Geist herum, der gießt sich irgendwie aus auf Menschen. Wo dann immer noch ein paar Fragen offen bleiben, so was ist eigentlich der Heilige Geist und wie der gießt sich aus und was soll das eigentlich bedeuten und wann und wie und was hat das mit mir und meinem Leben eigentlich zu tun. Genau darum soll es heute Morgen gehen. Wir sind weiter in der Predigtreihe Unaufhaltsam, beschäftigen uns intensiv mit der Apostelgeschichte. Und der Untertitel dieser Reihe ist mit dem Heiligen Geist hinaus in die Welt. Und ich will es heute genau fragen, diese Frage, wer ist eigentlich dieser Heilige Geist? Was macht er eigentlich? Und wie macht er das? Wie spricht er eigentlich? Wie kann ich den verstehen oder wie kann ich mich durch den Heiligen Geist irgendwie gottverständlich zeigen? Wie sieht das Ganze aus? Was passiert da, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird am Pfingsten? Wir haben schon erlebt in dieser unaufhaltsamen Reihe, in der ersten Predigt habe ich euch diese Grafik gezeigt als Überblick über die Apostelgeschichte. Und dass Jesus ganz am Anfang den Jüngern sagt, bleibt hier, wartet auf den Heiligen Geist. Und wenn er kommt, werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem. Das sind die ersten 7 Kapitel von der Apostelgeschichte, geht es um Jerusalem. Dann in Judäa und Samarien, also die umliegenden Gebiete um Jerusalem herum. Das sind dann die nächsten Kapitel und bis ans Ende der Welt. Paulus, der dann auf Missionsreise geht, der dieses Evangelium von Jesus in die ganze Welt hinausträgt, aber es bleibt ein offenes Ende und wir bleiben Berufene zu sagen, wir sind auch Zeugen in dieser Welt. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist, wie können wir eigentlich Gemeinde bauen und Mission leben? Nicht als irgendwas, was die Kirche so macht, nicht was wir irgendwie als Angestellte von Gemeinden machen, nicht was irgendwelche Leute machen, die sich als Missionare nach Afghanistan oder den Kongo rufen lassen, sondern als du. Du privat. In deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Seniorenheim, in deiner Familie, wo auch immer du unterwegs bist. Wie kannst du dort gut, gesund und göttlich Gemeinde bauen und Mission leben? Meine These durch den Heiligen Geist. Und darum geht's heute. Wenn du fleißig den Bibelleseplan zur Predigtreihe liest, dann bist du schon ein paar Kapitel weiter. Keine Sorge, wir holen dich mit den Predigten schon noch ein, also darfst gerne brav weiterlesen. Wir spulen aber nochmal kurz zurück ins Kapitel 2. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder Einzelne sie in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? Wir sind doch hier Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, Pontus und aus der Asie, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören. Sie waren bestürzt. Was ist das nur? fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. Wisst ihr, was ich faszinierend finde in der Geschichte? Die Jünger kommen ja zusammen, warten auf den Heiligen Geist und gehorsam, so wie es Jesus ihnen gesagt hat, betet und wartet, bis ich den Heiligen Geist zu euch sende. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und die Jünger warten also, beten, sitzen da zusammen. Wisst ihr, was ich faszinierend finde an dieser Geschichte? Ja, die meisten von euch werden es irgendwie sagen, ja, weil es hier Feuerzungen, hör, wie kann das denn sein? Oder Sprachengebet, voll interessant. Nee, was ich super spannend finde, ist der allererste Satz. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Habt ihr auch ein paar Fragezeichen im Kopf? Was für ein Pfingsttag bricht hier an? Also sind die Jünger am Morgen aufgestanden und wussten, na, heute ist der Tag, der große Pfingsttag, an dem der Heilige Geist kommt. Wenn die Jünger Pfingsten feiern, was feiern die für ein Fest? Also ja, wahrscheinlich nicht das Kommen des Heiligen Geistes, weil der kam ja noch nicht. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Warum? Weil sie Juden waren, Israeliten, die jedes Jahr, seit Jahrhunderten diesen Pfingsttag feiern. Sie nennen ihn nicht Pfingsttag, sondern Schawott. Also man könnte das übersetzen irgendwie als der Tag der ersten Ernte, so als Erntedankfest, aber das wäre gar nicht so sehr der Kern dieses Festes. Der Kern dieses Festes ist es, die Gesetze zu feiern. Klingt verrückt, ist aber so. Das Volk Israel befand sich im Alten Testament mal in der Sklaverei, in Ägypten. Und ihr kennt die Geschichte, dann kommt Mose, wird berufen, dieses Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Sie machen das auch, erinnert euch an die 10 Plagen und an das geteilte Meer und sie kommen hindurch und landen dann irgendwann in der Freiheit, aber erstmal noch in der Wüste. Und dann bekommt Mose am Berg Sinai die 10 Gebote, steigt auf diesen Berg, wird eingehüllt in Feuer und Rauch und Erdbeben und Tosen und dann bekommt er auf 2 Steintafeln die 10 Gebote überreicht. Und genau dieses Ereignis, diese Gabe der 10 Gebote, die wird gefeiert und zelebriert am Schawott. Da kommen alle zusammen, deswegen sind auch so viele Leute aus allen Ländern sind gekommen nach Jerusalem, um das zu feiern. Das ist ein richtig, richtig großes und schönes Fest. Die Tora-Gebote, die Weisungen Gottes, seine Gebote zu zelebrieren. An diesem Fest wird dann das Buch Ruth gelesen, traditionellerweise. Und vielleicht macht es bei euch so langsam einen Klick und ihr erkennt die Parallelen zwischen diesem Schawott-Fest und dem, was die Jünger dann erleben, diesem besonderen Pfingstereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das Buch Ruth wird gelesen. Um was geht es bei Ruth? Da geht es um eine Frau, die Moabiterin ist, also nicht Israelite, nicht Jüdin. Und die im Laufe der Geschichte zu dem Punkt kommt, dass sie sagt, sie tritt über ins Judentum. Sagt zu Naomi, die Israelitin ist, dein Gott soll auch mein Gott sein. Was passiert am Pfingstfest? Leute aus allen möglichen Ländern und Nationen kommen zusammen und hören zum ersten Mal von diesem Jesus Christus. Wenn ihr die Geschichte weiterliest, sind es am Ende tausende Menschen, die sich taufen lassen und umkehren und sagen, ich will zu diesem Jesus gehören. Feuer und Rauch auf dem Berg Sinai, Feuer, Tosen und Brausen am Pfingstereignis mit den Feuerzungen auf dem Kopf. Und dann das Ding mit den Gesetzen. Da könnte man sagen, das ist ja nicht wirklich eine Parallele, oder? Also es ist nicht irgendwie der Heilige Geist, so das Pendant, das Gegenteil zu den Gesetzen. Also es ist nicht irgendwie so die Gesetze so schwer und starr und fest und irgendwie schwer zu halten, ist irgendwie voll streng. Das schreckt mich irgendwie meiner Freiheit ein. Ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun. Und ist nicht der Heilige Geist endlich die Befreiung davon? Das Aufblühen davon, die Freiheit, die Freude, das, hey, ich kann einfach leben und ich kann mit Gott unterwegs sein und es ist so schön und alles ist fröhlich und toll. Nee. Wer so denkt, hat weder die Gesetze noch den Heiligen Geist so wirklich verstanden. Die Juden feiern ihre Gesetze. Nicht, weil sie eine Qual sind oder eine Last sind oder blöd sind, sondern im Gegenteil, weil sie wunderschön sind, weil sie toll sind, weil sie gerne danach leben, weil sie gerne lesen. Wenn du mir nicht glaubst, dann liest du heute Nachmittag mal Psalm 119. In einer Tour, immer und immer wieder, wie schön die Weisungen Gottes sind. Die werden geliebt. Deswegen wollen sie sich unbedingt halten und danach leben. Das ist nicht eine Qual oder eine Last, sondern das ist Freiheit. Das ist Befreiung, von Gott zu erfahren, wie ich mein Leben gestalten soll. Warum feiern die das so? Warum? Die Israeliten haben eine Sache verstanden. Und zwar, egal wie frei ich mich als Mensch auch immer fühlen mag, so wirklich ganz und gar frei bin ich nie. Du und ich, wir sind immer irgendwie beeinflusst in dieser Welt. Egal welche Entscheidung du triffst, sie ist von irgendwelchen Leuten beeinflusst. Vielleicht von deiner Familie, von deiner Erziehung, von deiner Kultur, vom Zeitgeist, vom Mainstream oder viel offensichtlicher von irgendwelchen politischen Regimen, Machtapparaten, von irgendwelchen Werbungen und PR-Agenturen oder von persönlichen Zwängen, Routinen, Süchten und so weiter und so fort. So wirklich ganz und gar frei sind wir nie. Die Juden feiern ihre Gesetze, weil sie sagen, ja, und jetzt muss ich mich nicht mehr beeinflussen lassen von der Welt und von irgendwelchen Meinungen oder von irgendeinem Mainstream oder Zeitgeist. Nein, ich habe die schönen und wunderbaren Weisungen Gottes, der weiß, was ich brauche, der weiß, wie man mich befreit aus Ägypten, dem ich vertrauen kann, weil ich weiß, es ist ja gut. Und jetzt sagt er mir auch noch, was ich tun soll. Wie wunderbar und wie wunderschön ist seine Weisung und Gebote. Jetzt kommt der Heilige Geist und verstärkt das, was am Berg Sinai mit der Tora passiert ist, am Pfingstfest erneut. Es erfüllt sich, was der Prophet Jeremia ankündigt, denn der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein, so werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Der Heilige Geist, der nicht kommt, um die Gesetze irgendwie abzuschaffen und zu sagen, ich sage euch erstmal, wie es läuft. Ich sage euch erstmal, was Sache ist. Der Heilige Geist, der kommt, um dir noch ein bisschen näher die Gesetze zu bringen. Der sie dir neu aufs Herz legt. Der neu damit anfängt, dass du anfängst, sie zu lieben. Du sagst, ich will sie kennen. Ich will sie lieben und ich will danach leben. So kann dann auch Jesus auftreten, als er den Heiligen Geist ankündigt und sagt, wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinen Worten richten. Und dabei kommt das Wort, das ihr hört, nicht einmal von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch hier bei euch bin. Aber der Beistand, oder übersetzt Tröster, das war die Frieda in diesem Anspiel. Die erinnert, die tröstet, die hilft zu verstehen. Also der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist, der kommt, um zu erinnern, um zu trösten, um beizustehen, aber er erinnert an was? An die Worte Jesu, an seine Weisung, an seine Gebote, an die Art und Weise, wie er will, dass wir leben. Ich will dich heute Morgen einladen, dich neu auszustrecken nach dem Heiligen Geist. Zu sagen, komm, Heiliger Geist, in mein Leben, füll mich neu, füll neu mein Herz. Und bevor du das tust, will ich dir eine Warnung aussprechen. Wenn du das tust, dann könnte es passieren, dass du anfängst, die Gebote Gottes zu lieben. Es kann sogar passieren, dass du es liebst, nach ihnen zu leben. Jetzt könntest du einwerfen und sagen, aber Samuel, sind wir nicht frei vom Gesetz? Ist es nicht die Botschaft vom Evangelium, ist es nicht die Botschaft von Jesus, dass wir uns nicht mehr dem Gesetz unterstellen müssen, sondern frei davon sind? Ja und nein. Wie du merkst, kommt der Heilige Geist, um dich nicht vom Gesetz zu befreien, sondern es dir neu aufs Herz zu schreiben. Wovon Jesus befreit, ist die Anklage des Gesetzes. Was passiert ist in der Geschichte, dass wir Menschen eine Trennung erfahren haben von Gott. dass Gott eigentlich mit dem Menschen in Beziehung leben wollte, aber sich herausgestellt hat, dass der Mensch dazu nicht fähig ist, nicht gut genug, nicht heilig genug, nicht gerecht genug, um irgendwie in der Gegenwart Gottes bestehen zu können. Also gibt es die Gesetze, die dazu helfen sollen, dienen sollen, dass der Mensch besser wird, besser vor Gott bestehen kann, gerechter wird, heiliger wird. Und zugleich merkt auch jeder, wir heute und damals die Juden auch schon, dass das nicht möglich ist. Das Gesetz wird wie zu einem Spiegel, der zeigt, du schaffst das ja gar nicht. Du kannst das gar nicht halten. Du bist angewiesen auf die Gnade Gottes. Zuerst die Gnade, dann die Gebote. Das erleben auch die Israeliten, weil sie erst erfahren, dass sie befreit werden, herausgeführt werden aus Ägypten. Und dann kommen die Gebote. Jesus als Gott wird Mensch, um ans Kreuz zu gehen und dich zu befreien. Befreien von der Anklage des Gesetzes, dass du nicht vor ihm bestehen kannst, dass du nicht gut genug seist. Er befreit dich davon und sagt, es kommt nicht aufs Gesetz an, ob du vor mir bestehen kannst oder nicht. Es kommt durch meinen Tod, durch meine Liebe zu dir. Darauf kommt es an. Ich bin gekommen, um dafür zu sterben, für jeden Fehler, den du je getan hast und der dir je angetan wurde. Den habe ich ans Kreuz getragen, bin dafür gestorben, bin hinabgefahren ins Reich der Toten und ich bin am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten. Und jetzt lebe ich. Und wenn du willst, dann darfst du mit mir leben. Und dann darfst du auch so leben, wie ich es will, dass du lebst. Weil er dich liebt, weil er dich gewollt hat und weil du weißt, dass das, was er tut, gut ist und was er für dich vorhat, gut ist. Also dich immer wieder fragen, von wem lasse ich mich eigentlich bestimmen? Von politischen Unruhen und Unsicherheiten und lass mir Angst machen? Oder lass mich bestimmen von der Hoffnung in Gott, dass er seine Herrschaft aufrichten wird, dass er eines Tages wiederkommen wird und sein Reich aufrichten wird? Dass ich mich bestimme von dem gesellschaftlichen Drang nach immer mehr und immer mehr und immer mehr und ich müsste noch mehr arbeiten und noch mehr leisten und sobald das Kind irgendwie einigermaßen selbstständig atmen kann, gehe ich wieder arbeiten, weil ich das muss in unserer Gesellschaft. Oder lass ich mich bestimmen von dem Gebot Gottes, das sagt, komm zur Ruhe, halt mal inne, mach mal einen Tag Pause, mach am besten jeden Tag Pause, verbring Zeit mit mir. Lass mich bestimmen von dem gesellschaftlichen Druck, dass ich immer noch mehr Geld verdienen müsste. Möglichst alles, was ich habe, irgendwie investieren, um noch reicher zu werden, noch geiziger und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oder von einem Gott, der sagt, ich versorge dich. Ich weiß, was du eigentlich brauchst. Ich habe viel mehr für dich, als es irgendein Geld oder irgendein Glück auf dieser Welt jemals geben könnte. Lass ich mich bestimmen vom Zeitgeist oder von irgendwelchen Hollywood-Filmen oder Instagram-Accounts, wie eine Liebesbeziehung aussehen soll, oder frage ich den Erschöpfer der Liebe selbst, wie das auszusehen hat. Ja. Wenn du dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist, kann es passieren, dass du anfängst, die Gebote Gottes zu lieben. Wenn wir jetzt schon da über Jesus gesprochen haben, über das Kreuz und das, was er getan hat, dann ist es meine perfekte Überleitung über das Sprachengebet zu reden. Da wartet ihr doch schon seit 20 Minuten drauf, oder? Dass es endlich darum geht, was ist eigentlich da passiert mit den Feuerzungen und diesem Sprachengebet, das wirkliche Wunder. So der erste Satz, ja, über Pfingsten, schön und gut. Aber jetzt mal kommen wir zu den richtig coolen Sachen. Okay, komme ich. So. Und ihr werdet merken, dass das ganz schön viel mit Jesus zu tun hat. Was da passiert ist bei den Jüngern, sie fangen an, in unbekannten Sprachen zu reden. Das ist sehr besonders, ist ein Wunder, ist aber nicht zum ersten Mal passiert. Schon im Alten Testament erleben Menschen immer wieder, zum Beispiel Mose oder andere Propheten, Könige, Menschen, die Gott auswählt, dass der Heilige Geist sich auf sie niederlässt und dann fangen sie an zu reden. Manchmal, selten in unbekannten Sprachen, in meisten Fällen in bekannten Sprachen, sodass es alle verstehen können. Und so passiert das auch in der Apostelgeschichte, hier in unbekannten Sprachen. An anderen Stellen in der Apostelgeschichte wirst du immer wieder lesen, der Heilige Geist kommt und die Leute fangen an zu reden, freimütig über Jesus Christus. So, und jetzt ist Folgendes passiert, dass Gott sich nicht nur ausgießt auf einzelne Menschen, sondern auf alle. Das ist eigentlich das Wunder vom Pfingsten. Nicht das Sprachwunder, nicht irgendwelche Heilungen, nicht irgendwelche Feuerzungen, sondern dass der Heilige Geist sich ausgießt auf alle Menschen. Und so fangen sie an, in Sprachen zu reden. Die Leute kommen dazu und verstehen das alles in ihrer Muttersprache. So, Wenn wir jetzt über das Sprachengebet reden, dann müssen wir uns auch mal den Korintherbrief anschauen. Paulus schreibt nämlich über zwei Kapitel hinweg über genau diese Gabe des Sprachengebets. Beziehungsweise er spricht über alle möglichen Gaben des Heiligen Geistes. Das ist zum Beispiel Prophetie oder Weissagung, Worte der Erkenntnis, die Gabe der Heilung oder der Wundertaten oder der Zungenrede, Sprachengebet und der Auslegung dieses Sprachengebets. Und sitzt du vielleicht hier und sagst, ey, das ist für mich das Normalste der Welt, kenne ich Sprachengebet, immer praktiziert, easy going, so kenne ich. Oder du sitzt hier und sagst, ich habe noch nie was davon gehört, keine Ahnung, was das eigentlich ist, großes Fragezeichen in meinem Kopf. Oder du sitzt hier und hast damit irgendwie negative Erfahrungen gemacht. Du gemerkt hast, da wurden Menschen irgendwie manipuliert, unter Druck gesetzt. Das war irgendwie nicht gut und nicht gesund, wie ich damit in Berührung gekommen bin. Tatsächlich wurde damit schon auch viel Unheil angerichtet. Was Leute gab, die gesagt haben, naja, wir nehmen das einfach als Indiz dafür, dass Leute den Heiligen Geist haben, dass sie in Sprachen beten können. Wenn du also nicht in Sprachen beten kannst, hast du nicht den Heiligen Geist. So. Dass das unter Druck setzen kann, verständlich. Dass das manipulieren kann, verständlich. Darum geht es aber in der Bibel gar nicht. Paulus, der sagt, naja, es gibt diese alle möglichen Gaben und die werden unterschiedlich ausgeteilt und unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Gaben. Was auch noch anders ist, ist im Korintherbrief, anders als in der Apostelgeschichte, es wird nicht verstanden. In der Apostelgeschichte reden die Leute in Sprachen. Nicht nur einmal in Kapitel 2, sondern auch später nochmal Kapitel 19 zum Beispiel, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Kapitel 2 vor allem fällt auf, die Leute kommen hinzu und verstehen sofort in ihrer Muttersprache. Was in der Gemeinde in Korinth passiert, dass Leute beten in Sprachen, in unbekannten Sprachen, Sprachen, die es gar nicht gibt. Und keiner versteht es. Leute sind verwirrt. Vor allem Gäste in der Gemeinde sind verwirrt und checken es nicht, was hier eigentlich los ist. Und deswegen sagt Paulus, dann macht's nicht. Dann betet in Sprachen vielleicht für euch privat zu Hause als Methode, dass ihr betet. Aber wenn ihr verkündigt in der Öffentlichkeit, dann sollen Leute das verstehen. Dann legt entweder dieses Sprachengebet aus oder benutzt am besten einfach direkt klare, normale Worte, die alle Leute einfach verstehen können. Ich war letzte Woche im Urlaub in Italien, in Süditalien mit Freunden zusammen. Und ich hatte ein Problem. Ich kann nämlich kein Wort Italienisch. Kein einziges. Und die Italiener können meistens nicht besonders gut Deutsch. So, Englisch wäre jetzt noch eine Option, aber die wenigsten dort können auch Englisch. Ich war sehr, sehr dankbar dafür, dass in unserem Freundeskreis eine Freundin mit dabei war, die Italienerin ist. Und sie konnte alles übersetzen. Das war meine Rettung in der Not, ey. Dass sie mir erklären konnte, was der Italiener im Restaurant eigentlich gerade von mir will. Und dass sie für mich irgendwie bestellen konnte, dass sie das übersetzen konnte, dass ich mich verstanden gefühlt habe, als auch, dass ich mich verständigen konnte. Das ist was, was passieren soll durch diese Gaben des Geistes. Ich mache mich verständlich für Gott, wenn ich für mich privat in Sprachen bete. Dann ist es vielleicht eine Gabe, eine Methode, dass ich sagen kann, mein Herz ist voll, aber mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Und ich lasse mein Herz bzw. den Heiligen Geist durch mich hindurch beten, spreche Geheimnisse, Mysteriöses aus, aber ich weiß, Gott kennt mein Herz. Er versteht mich. Er weiß, was ich beten will. Und in der Öffentlichkeit geht es noch viel mehr darum, dass es verstanden wird. Dass was verstanden wird? Jesus. Der Heilige Geist, der kommt, um zu verkündigen. In allen Geistesgaben, Prophetie, Weissagung, Wunderheilung, es geht immer darum, dass Jesus verkündigt wird, dass er verstanden wird, dass er groß gemacht wird. Deswegen ist es auch gar kein Problem, dass wir heute eigentlich fast nur Jesuslieder gesungen haben im Gottesdienst. Das ist okay. Der Heilige Geist, der sagt, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Das, was er getan hat am Kreuz, um seine Gnade. Zweite Warnung also, wenn du dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist, kann es passieren, dass du die Gebote Gottes anfängst zu lieben und danach zu leben. Und zweitens, es könnte passieren, dass du anfängst, von Jesus zu erzählen. Da, wo du bist. In deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule. Könnte es passieren, dass auf einmal der Heilige Geist durch dich anfängt zu reden. Und du von Jesus anfängst zu erzählen. Vielleicht legt dir auch Gott heute direkt Menschen aufs Herz. Und du sagst, da wird es wichtig. Da wird es wichtig, zum Verkündiger für Jesus zu werden für dich. Vielleicht sind es Menschen, die du persönlich kennst, Leute aus deiner Familie, aus deiner Verwandtschaft, auf deiner Arbeit. Oder es sind eher Menschengruppen, die du nicht so gut kennst. Flüchtlinge, alleinerziehende Mütter, Obdachlose, Suchtkranke, wie auch immer. Und Gott legt sie dir aufs Herz. Dann möchte ich dich ermutigen, dem nachzugehen und zu sagen, ich will für diese Menschen zum Verkündiger werden. Ich will Worte benutzen und ich will Taten benutzen, die verstanden werden. Die so verstanden werden, dass Jesus groß gemacht wird in ihrem Leben. Also, der Heilige Geist, der erinnert uns an die Gnade, an das, was Jesus am Kreuz getan hat für dich und für mich. Er erinnert aber auch an das, was Jesus gesagt hat, an die Gebote, dass wir darin leben sollen. Und er zieht hinaus zu den Menschen. Er macht dich und mich zum Verkündiger, zum Gemeindebauer, zum Missionar da, wo wir sind. Jetzt könntest du die Frage stellen, also, das ist ganz schön viel zu tun, oder? Also der Heilige Geist sagt, erinnere dich mal an die Gnade, erinnere dich mal an die Gebote, leb mal da drin und jetzt erzähl doch noch von Jesus. Der Heilige Geist, der auch kommt, um das auszufüllen. Die Jünger, die da einfach sitzen und sich ausstrecken und hinhalten und auf einmal fangen sie an zu reden. Der Heilige Geist, der nicht nur kommt und sagt, mach, 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 sondern sagt, ich nehme Wohnung in dir und ich mach. Ich fülle das aus. Ich fange an, durch dich zu reden. Ich fange an, durch dich zu wirken. Ich fange an, dass du meine Gebote liebst. Ich fange an, dass du das auch willst. Also der Heilige Geist ist der Kraftspender, der Bevollmächtige, Mutmacher für dich und für mich. So, ich komme langsam zum Schluss. Man könnte so fragen, ist all das irgendwie Indiz dafür, dass der Heilige Geist da ist? Oder? Also ist da, wo irgendwie von Jesus die Rede ist, ist da automatisch der Heilige Geist. Oder ist da, wo Leute besonders gesetzlich leben, besonders sich streng an die Gebote und die Weisungen Gottes zu halten, sind die besonders geisterfüllte Menschen. Oder die, die in Sprachen reden, die Wunder tun, die Prophetie reden, die Menschen heilen, ist da besonders viel Heiliger Geist drin. Oder die, die im Lobpreis besonders weit ihre Hände heben können, die besonders laut beten können, die besonders gut ihre Bibel lesen können, sind das Menschen, wo der Heilige Geist viel am Werk ist. Ja, vielleicht. Das könnten Indizien sein für das Wirken des Heiligen Geistes, aber die Bibel macht klar, es gibt noch ein viel entscheidenderes Indiz für das Wirken des Heiligen Geistes. All das kann ich irgendwie faken. Ich kann über Jesus reden, ohne ihn zu kennen, ohne ihn zu lieben. Ich kann so tun, als ob ich Gebote halte und in meiner Freizeit mache ich, was ich will. Ich kann so tun, als ob ich in Sprachen beten könnte. Ich kann besonders meine Arme heben, ich kann besonders gut meine Bibel lesen, ohne dass es irgendwas mit mir macht. Die Bibel sagt, da wo der Heilige Geist ist, da bringt er Frucht hervor. Und die kannst du nicht einfach nachmachen. Die kannst du nicht einfach faken. Und wenn, dann würde sie sehr schnell auffallen, dass du sie fakest. Galater 3 spricht davon, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Da, wo der Heilige Geist ist, passiert das. Liebe, Freude. Menschen, die liebevoller werden, von Tag zu Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr. Merkst du das in deinem eigenen Leben? Merkst du das in deinem Hauskreis? Merkst du das in christlichen Gemeinschaften, dass da Menschen geduldiger werden, selbstbeherrschter, freundlicher, gütiger, treuer, sanftmütiger? Das sagt die Bibel, das ist Kennzeichen des Heiligen Geistes. Nicht ein Feuertosen, kein Sprachengebet, nicht die Heilungen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld und so weiter und so fort. Das ist auch das, was passiert in der Apostelgeschichte, in den nächsten Kapiteln, Kapitel 3 bis 5. Die Gemeinde wächst, teilt alles untereinander, lebt in Gemeinschaft, liebt einander, ist großzügig. Es kommen aber tausende Menschen zum Glauben. Entgegen aller Hindernisse, aller Gefängnisaufenthalte blühen sie auf, leben in Freiheit und voller Freude und verkündigen Jesus Christus. Unaufhaltsam eben. Ich will dich einladen, dass wir uns neu ausstrecken nach dem Heiligen Geist. uns hinhalten und sagen, komm, komm in mein Leben. Komm und erinnere mich an deine Gebote, an deine Gesetze. Lass sie mich lieben. Lass mich darin leben, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Komm und erinnere mich an die Gnade. Erinnere mich ans Kreuz. Und lass mich dann übersprudeln davon, lass mich davon erzählen, dass ich nicht anders kann. Da, wo du bist, Heiliger Geist, erzählst du von Jesus. Und drittens, bring Frucht durch mich hervor. Veränder mein Herz. Und lass passieren, dass ich liebevoller werde. Geduldiger, auch beim Autofahren. Dass ich treuer werde. Dass ich sanftmütiger werde, auch mit meiner anstrengenden Schwester oder so. Verändere mein Herz. Und lass es aufblühen in meinem Hauskreis, in meiner kleinen Gruppe, in meiner Gemeinde hier. Vielleicht bist du von hier oder aus einer anderen Gemeinde zu Besuch. Lass es passieren, Heiliger Geist. Und gebrauche mich dafür. Wie können wir Gemeinde bauen und Mission leben? So. Indem der Heilige Geist uns anrührt, verändert und uns neu zeigt, wie gut Gott ist und das, was er tut und durch dich tun möchte. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe damit noch nie irgendwie Kontakt gehabt. Ich kenne diesen Jesus nicht, ich kenne diesen Heiligen Geist nicht. Noch 1000 Fragezeichen, was dieser Heilige Geist eigentlich bedeuten soll. Ich finde ihn immer noch ein bisschen spooky und unheimlich. Kein Problem. Herzliche Einladung, vielleicht heute einfach mal ein kurzes Gebet zu beten und sagen, ey Jesus, wenn es dich gibt, wenn der Typ da auf der Bühne, der die ganze Zeit nach links und rechts wandert, irgendwie recht hat, dann zeig dich mir. Oder du kannst es noch nicht beten, dann komm auf mich zu und vielleicht lass uns drüber reden, über Jesus und über den Heiligen Geist. Oder du sitzt hier und sagst, ey, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber ich habe irgendwie lange Zeit diesen Heiligen Geist ignoriert. Ich fand ihn irgendwie doof, unangenehm, wollte ihn nicht, hatte irgendwie Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, bin lieber so der gesetzte Typ. Vielleicht ist heute der Moment für dich, wo du sagst, ich lasse ihn wieder neu in mein Leben. Und ich lasse dich, Jesus, neu in mein Leben. Mit deinem guten Geist, mit deinen Weisungen, mit der Art und Weise, was du mit meinem Leben eigentlich vorhast. Ist gut? Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir lieben Pfingsten. Und wir feiern das in Erinnerung an dich und deinen guten Geist, den du ausgießt, auch auf uns. Wir stehen hier als Gemeinde, als Personen, die sagen, füll uns. Ich bin hier, ich bin wie ein leeres Gefäß, bereit dafür, von dir und deinem Heiligen Geist gefüllt zu werden und dann überzufließen. Jesus, wir wollen deine Gebote, deine Weisungen lieben und daran leben. Wir wollen von dir erzählen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir nicht anders können. Ach, Jesus. Danke, dass du gut bist und schon immer gut warst. Danke, dass du ein befreiender Gott bist. Himmlischer Vater, ich bete das aus. Vielleicht sind hier Menschen im Raum, die das erleben, sich unfrei zu fühlen, sich irgendwie eingeschränkt zu fühlen und da nicht rauszukommen. Bete ich, Herr, dass du kommst mit deinem Geist, um Freiheit zu schenken. Echte Freiheit durch dich, die nicht nur ein kurzes Momentum ist, sondern die Leben verändert, ganzheitlich und für immer. Himmlischer Vater, gieß deinen Geist aus. Neu auf uns. Neu auf mein Herz. Komm. Amen.